SWR Kultur. Gespräch.
Am Mikrofon ist Carsten Otte und heute zu Gast ist die Schriftstellerin und Journalistin Ute Kohn. Herzlich willkommen im Messestudio der Frankfurter Buchmesse. Hallo Frau Kohn.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie haben in Paris für amerikanische Unternehmensberatungen gearbeitet, mit Poor Dogs, einen Roman über Menschen im Finanzkapitalismus geschrieben. Und im letzten Roman Falscher Garten erzählen Sie von einem merkwürdigen Serienmörder, der im Berliner Grunewald seiner Passion für Kunst und Gerechtigkeit nachzugehen versucht. Das klingt so grotesk, wie es sich liest. Etwas ernster ist Ihr aktuelles Buch angelegt. Der Geschmack der Freiheit lautet Ihre Geschichte der Kulinarik, die im Reklamverlag erschienen ist, Frau Kohn. Wie bzw. wonach schmeckt denn Ihrer Meinung nach die Freiheit?
Da kommen mir natürlich gleich zwei Dinge in den Sinn. Das eine, das Meer. Wenn man sich am Strand entlang bewegt und die salzigen Tröpfchen einatmet, die dann auf der Zunge eben auch zergehen und man die Früchte des Meeres kostet. Also für mich ist das wirklich ein Thema meiner eigenen persönlichen kulinarischen Geschichte, als ich erstmals einen Seeigel verkostet habe. Oder Austern, die ich mit einem wunderbaren Wochenende in Paris verbinde, das wir meistens im Bett verbracht haben und mit Champagner. Aber nun gut, geht jetzt etwas zu weit, aber das ist ein Teil davon, das Meer eben, aber eben auch, und ich bin nun mal ein wirkliches Leckermäulchen, Schleckermäulchen, wie auch immer man das nennen mag, Schokolade. Schokolade ist bittersüß, auch wie die Freiheit. Und da denke ich speziell an Chocolatiers in Paris, einen Michel Choudan. Der ist inzwischen in Rente gegangen, es hat aber eine junge Schokolatiere übernommen und der hat sich einen Ruf erarbeitet mit einer kuriosen Sache. Er hat die Pflastersteine der Mai 68 Proteste in Trüffelform nachgearbeitet. Also man konnte die Trüffel von 68 bei Michel Choudan erwerben. Das kann man heute noch.
Da kommt gewissermaßen politische Freiheit und kulinarische Freiheit zusammen. Aber vielleicht bleiben wir zunächst bei der Gegenwart. Wo Freiheit ist, sind Einschränkungen nicht weit. Was heißt das für die Kulinarik von heute? Mit welchen ja auch gesellschaftlichen Zwängen hat beispielsweise der Gourmet heutzutage zu tun?
Der Gourmet muss sich vor allem in seiner Sozialverträglichkeit messen lassen. Also darf er bestimmte Dinge noch verspeisen? Wird er den Ansprüchen der Tierschützer gerecht? Das Fairtrade? Es gibt Unmengen an Ansprüchen, die eigentlich den Handlungs- und Genussspielraum des Gourmets beeinträchtigen. Alles, was auf unserem Teller landen soll und unseren Leib durchfließen soll zum Beispiel auch, das ist privat. Aber wie ich dieses Private ausgestalte, dabei sollte ich natürlich auch immer berücksichtigen, welche Auswirkungen das jetzt auf die Gesellschaft insgesamt hat. Aber letztlich muss das der Einzelne entscheiden, ob er dieses Risiko auch eingeht anzuecken, ob er es wagen kann, Foie gras zu essen, ob er überhaupt Fleisch isst. Das ist eine individuelle Entscheidung, die aber immer wieder auch Rückkopplung hat auf die Gesellschaft. Und das muss man eben austarieren und auch mal überprüfen.
Jedenfalls ist Essen als Ego-Trip jedenfalls kein gesellschaftspolitisch tragfähiges Konzept. Wie sähe denn für Sie eine, sagen wir mal, kulinarische Utopie aus, die auch die ernährungspolitischen Herausforderungen unserer Zeit ernst nimmt?
Also es braucht schon einen staatlichen Rahmen, der eben auch bestimmte waghalsige oder kulinarische Experimente fördert, um eine Mannigfaltigkeit, ich sage jetzt nicht Vielfalt, denn dieser Begriff ist mir persönlich zu ausgelutscht und im Prinzip auch nicht mehr aussagekräftig, also um einen Rahmen zu schaffen, um diese Experimente zu fördern, auch finanziell. Also, dass sich ein kleiner Laden, ein kleines Restaurant sich das überhaupt noch leisten kann, die hohen Stromkosten, das Personal, also es sollte da schon Förderungen geben. Also, dass man sich vielleicht auch bewerben kann für eine Art Stipendium. Es gibt ja unendlich viele Stipendien in der Literatur. Es gibt ja sogenannte Literaten, die ihr Leben lang von Stipendien leben. Aber in der Kulinarik, warum unterschätzen wir das so? Ne? Aber bei dem Begriff der Utopie muss man natürlich immer auch überlegen, geht das jetzt in eine politische Utopie hinein und was will ich damit bezwecken? Benutze ich die Kulinarik oder ist die Kulinarik da noch eigenständig? Für mich muss es diese Eigenständigkeit geben, denn wohin das führen kann, wenn man sich versteigt in kulinarische und dann politische Utopien, das hat man zum Beispiel gesehen bei den französischen Frühsozialisten, bei Charles Fourier, der vollkommen absurde Dinge sich erdacht hat. Also der hatte so eine Zahlenmanie, ne? Also da musste eine Tafel, ein Kollektiv aus einer bestimmten Anzahl an Menschen bestehen, 810 Leidenschaften und 1620 Menschen mussten an dieser Phalanx, wie es genannt hat, Platz nehmen können.
Hat er auch was zum Essen gesagt?
Ja. Da durften keine nicht essbaren Schaustücke zum Beispiel auf der Tafel platziert werden. Ne? Die Dekoration war extrem üppig und protzend geradezu. Das durfte bei Fourier nicht der Fall sein. Und dann im anderen Bereich jetzt, also Frühsozialisten, dann diejenigen, die ich auch sehr faszinierend finde, die italienischen Futuristen, Marinetti zum Beispiel, die eine absolute Faszination für Metall hatten und für die Aeronautik und für schnelle Autos und für Männlichkeit. Und die haben zum Beispiel ein Restaurant komplett mit Aluminium ausgekleidet.
Sehr grauenhaft.
Ja.
Wobei, wahrscheinlich dann doch interessant, aber was hat das mit dem Essen zu tun, nur weil da irgendwie Aluminiumwände sind? Stellt sich ja die Frage, schmeckt auch das Essen dann nach Metall?
Ja, es gab ja dieses berühmte Bollo Fiat. Das war ein Huhn mit Stahlkugeln gefüllt. Also da kann man sich wirklich die Zähne dran ausbeißen. Aber dennoch finde ich den Gedanken einfach reizvoll, weil die tatsächlich Science-Fiction-artig gedacht haben. Kolloidmühlen, es wurde pulverisiert und zerlegt und neu komponiert und eine Salami Melanese in Champagner eingelegt. Solche Dinge, ne? Das driftet natürlich dann in den Exzess irgendwann ab, aber ich finde, Experimente sind es immer wert, erstmal geliebt zu werden.
Wir sind jetzt schon ein bisschen in der Vergangenheit. Wir schauen auf die Geschichte der Kulinarik. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Freiheit seit der Französischen Revolution nicht nur ein Grundthema der bürgerlichen Gesellschaft sei, sondern eben auch das Essverhalten sich in dieser Zeit zentral verändert habe. In welcher Weise?
Die französischen Köche, die in Adelshäusern tätig waren, die mussten fliehen, wenn sie nicht ihren Kopf verlieren wollten, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und haben sich dann natürlich neue Tätigkeitsfelder erschlossen, fern dieser Adelshäuser. Sie wurden Unternehmer, sie haben ihre eigenen Restaurants gegründet. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben einerseits aus der Tradition geschöpft, also es war kein radikaler Bruch mit der Vergangenheit. Man hat auch das Tradierte, das Erprobte übernommen und gleichzeitig aber neue Formen des Beisammenseins geschaffen, in dem alle gleichberechtigt, Egalité, Liberté, an einer Tafel saßen und verkostet haben, ausgewählt haben aus dem, was von diesen Köchen angeboten wurde. Und diese Köche haben natürlich früh erkannt, dass dem aufstrebenden Bürgertum die Wahlfreiheit besonders bedeutend war. Auch die kulinarische Wahlfreiheit als Pendant zur Gedankenfreiheit, zur Reisefreiheit. Ja. Und deshalb wurden da auch die ersten Speisekarten eingeführt. Die Zahl der Restaurants explodierte. Also am Anfang vielleicht um die Revolutionszeit 100 Restaurants, 10 Jahre später 600, Tausende später Gerichte auf diesen Speisekarten, die in die Hunderte gingen in manchen Restaurants.
Wir haben vorhin schon gesagt, dass die kulinarische Freiheit zuweilen kollidiert mit Gerechtigkeitsvorstellungen, mit Ansprüchen, was Umweltpolitik und so weiter angeht. Das sind zum Teil auch Ideale, die in der Französischen Revolution verkörpert worden sind. In der Haute Cuisine, über die Sie ja auch immer wieder schreiben in Ihrem Buch, scheint es nicht wirklich ohne Ausbeutung der Mitarbeitenden zu gehen. Gibt es da eine Lösung für dieses Dilemma?
Das ist eine sehr schwierige Frage und damit haben ja gerade viele Gastronomen zu kämpfen. Die meisten setzen auf Verkleinerung. Sie reduzieren die Speisekarte, also weg von dieser ursprünglich ersehnten großen Auswahl. Es werden viele nur Tasting-Menüs angeboten, ein einzelnes Verkostungsmenü, Menü de Dégustation. Das geht aber auf Kosten des Vergnügens und der Freude und des Gastes. Der Gast ist nicht mehr wirklich im Zentrum, sondern es geht um Kostenreduzierung. Und das sehe ich als eine große Schwierigkeit an. Deswegen meine ich, in diesem Fall muss vielleicht tatsächlich eine staatliche Förderung da ins Spiel kommen, um unsere Gastronomiekultur, wie wir sie haben, zu erhalten. In Frankreich gab es ja da auch, also in der Corona-Zeit, große Petitionen und Aufrufe, die Bistros zu retten. Und da wird sowas als kulturelles Erbe und Kulturgut anerkannt. Aber wir haben nicht diese kulinarische Kultur wie in Frankreich. Also man muss versuchen, den Gast wieder ins Zentrum zu stellen. Wie das mit weniger Personal gehen soll, vielleicht einen goldenen Mittelweg zu finden, das erfordert Kreativität und Rahmenbedingungen.
In der Geschichte der Esskultur ging es ja, abgesehen von der Entwicklung einer gastronomischen Hochküche oder auch einer, sagen wir mal, gehobenen breiten Bistroküche, wie es in Frankreich sie immer noch gibt, vor allem um die Ernährung der Massen. Welche Lebensmittel spielten denn, begrenzen wir das mal, in Westeuropa hierbei die entscheidende Rolle?
Die Kartoffel oder auch die Tartoffel, wie sie genannt wurde hier von Friedrich. Ludwig XVI. Hatte schon den Antoine Parmentier, diesen Pharmazeuten und Agrarwissenschaftler, beauftragt mit der Anpflanzung der Kartoffel. Da man war sich schon des Nährreichtums der Kartoffel bewusst und dass man damit natürlich auch revolutionäres Begehren abwiegeln konnte. Denn wer einen vollen Magen hat, begehrt vielleicht weniger leicht auf. Also wurden Parzellen dem Antoine Parmentier zugeteilt, wo er diese Kartoffel anpflanzen konnte. Allerdings traf dieses Gewächs nicht wirklich auf Zuspruch, denn es galt als giftig und auch als Hexengewächs. Und da griff dieser Parmentier zu einem Trick. Und das finde ich wirklich witzig. Denn er ließ diese Parzellen, diese Felder, bewachen von der Armee. Und die Bauern belauerten dieses Vorgehen, haben sie gedacht, was passiert jetzt hier? Und des Nachts schlichen sie sich heran und sackten die Kartoffeln ein und bereiteten die dann auch irgendwie zu. Also dadurch hat er da tatsächlich über dieses tricky Business der Kartoffel, wie man die Leute dazu verführt, mit mancherlei Tricks den Siegeszug der Kartoffel angetreten.
Und daraus ist dann auch dieser berühmte Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf entstanden. Haben Sie den auch mal selbst zubereitet?
Ja, aber eher selten, denn ich muss dazu sagen, meine Kinder sind ja in Frankreich und in Deutschland zur Schule gegangen und in Frankreich in der Kantine, das ist so ein Kantinenessen. Das mögen die Kinder nicht, weil das meistens so entweder tiefgefroren oder nicht gut zubereitet und geschmacklos, also nicht mit Liebe zubereitet ist. Ne? Das hat schon Generationen von Schülern den Appetit verdorben, das Achille-Parmentier.
Inwieweit hat sich die Französische Revolution mit all diesen Gerichten, die da während dieser Zeit auch entwickelt worden sind, auch auf die gastronomische Situation in Deutschland ausgewirkt?
Das ist eine faszinierende Geschichte. In Hamburg zum Beispiel gab es eine ganz große Expatriierten-Community, die geflohenen Köche. Einer der Leibköche von Marie-Antoinette, der dort in Hamburg ein erstes Restaurant errichtet hat. Aber auch andere Generäle, die dann Revolutionsgeneräle, die zusammenarbeiten mussten mit Royalisten. Und das war wirklich grenzenüberschreitend und auch Klassen, wie auch immer, schichtenübergreifend. Da haben sich ganz neue Allianzen gebildet. Also in Hamburg ja auch die Ranville-Terrassen oder Louis C. Jacob, das Hotel. Ne? Das wurden alles in dieser Zeit gegründet.
Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie eine Geschichte der Kulinarik geschrieben haben? Sie haben dieses ungeheure Wissen, was das alles angeht. Haben Sie sich das drauf geschafft oder ist das so eine jahrzehntelange Passion, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?
Definitiv eine jahrzehntelange Passion. Also ich hatte von klein auf eine Faszination für Essen. Also wahrscheinlich aus dem Mangel entstanden. Wir hatten nicht so viel. Ich bin im Kindergarten in den naheliegenden Friedhof geschlichen und dort haben wir dann zwischen den Brennnesseln die Taubnesseln rausgesucht und dann den Nektar ausgesogen. Und das ist interessant. Neulich habe ich eine Schulfreundin getroffen, die bei einer meiner Lesungen war. Und die hat genau das auch mit dem Geschmack der Kindheit verbunden. Diese Taubnesseln. Das ist doch faszinierend. Und ja, so entwickelte sich das weiter. Mein Vater hatte immer so eine Neigung zu allen möglichen Entdeckungen. Da hat man dann den ersten Krebs mal irgendwo gegessen. Oder bei den Forellen, nein, die sind zu schlammig. Und schau dir die Haut an, das geht nicht. Und wie der die hält. Und da ist so ein Bewusstsein geschaffen worden. Ne? Und dann meine Mutter, wenn die einen Apfelstrudel gemacht hat, dann hat sie den ans Fenster gegen das Licht gehalten, um zu gucken, ist der Teig jetzt dünn genug? Und die Äpfel mussten auf eine bestimmte Art gehobelt werden oder geschnitten werden. Also da entstand schon eine Passion und dann später meine kulinarische Erwachsenengeschichte natürlich. Also wirklich meine Genussgeschichte, die sich entfaltet hat, das war in Frankreich, wo ich eben die Chance hatte natürlich in den goldenen 90er Jahren, als ich in den Beratungen auch tätig war, viele große Restaurants entdeckt habe. Ne? Also das war schon ein Vergnügen, wo man da eingeladen war. Und das war für mich die große, weite Welt. Und die habe ich eben auch über die Kulinarik entdeckt. Und da habe ich mir Notizen gemacht und gesammelt, irgendwelche Files offen gehabt. Und da, das ist interessant, dies und jenes. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt schreibst du dieses Buch.
Und wir sind froh, Sie sind, das habe ich eingangs schon angedeutet, ja nicht auf ein publizistisches Genre festgelegt. Sie haben Romane geschrieben, jetzt die Geschichte der Kulinarik. Wie wichtig ist Ihnen diese schriftstellerische Freiheit?
Extrem wichtig und damit ecke ich natürlich auch gerne an. Also ich lasse mich nicht beengen, denn die größte Bedrohung für unsere Freiheit ist die Selbstbeschränkung, indem wir uns selbst unterjochen und nicht mehr wagen, unseren eigenen Neigungen nachzugehen und diese zu entfalten und das große Experiment einzugehen. Im Schreiben kann man das. Da verengt sich auch der Raum, weil bestimmte Erwartungen an einen gestellt werden, genauso wie an den Gourmet. Aber dafür habe ich viel zu viel Lust eben auch, mich nicht zu fügen, als dass ich mich davon irgendwie beeinträchtigen ließe.
Wann wird bei Ihnen aus einem Stoff ein eher fiktives, ein belletristisches Werk, wann ein Sachbuch?
Finden Sie, dass das ein Sachbuch ist, das ich geschrieben habe?
Es ist ein sehr literarischer Text, aber es ist eben keine Geschichte. Es geht hier nicht um Figuren, es sei denn, Sie sind selbst ja eine literarische Figur. Ich würde sagen, es ist so in der Tradition des französischen Essay steht es. Und es ist tatsächlich ein literarischer Text. Das macht ihn auch auf dieser Ebene sehr lesenswert. Aber es ist eben dann doch kein Roman.
Ja, genau. Aber es ist eine Entwicklung auch in diesem Buch zu verzeichnen, dass ich am Anfang tatsächlich als Historikerin anfange, die ich ja auch bin. Also das habe ich auch studiert. Und dann aber weitergehe in den persönlichen essayistischen Bereich hinein, zum Beispiel im Geschmack der Kindheit, wo ich tatsächlich auftrete dann als Figur. Und in meinen Romanen, daraus hätte ich niemals ein Sachbuch machen können. Ich finde, das Leben ist viel zu dicht und zu erlebnisreich und zu unfassbar und unbegreifbar, als dass man das jetzt mit so einem Normanspruch umfassen oder ergreifen könnte. Also ich mag auch nicht wirklich diese Memoirs oder eine schlichte Autofiktion. Für mich war die Herausforderung, dass ich am Leben entlang schreibe, aber eine Form schaffen muss. Und damit auch eine Distanz, ohne jetzt zu kühl oder zu spröde zu werden. Und das ermöglicht eigentlich nur die Fiktion, dass ich da tatsächlich eben eine Bildhaftigkeit und stilistische Möglichkeiten ausschöpfen kann. Auch die mögen anecken, aber das ermöglicht die Fiktion. Die finde ich, dass sie dem Leben eher gerecht wird. Einem Sujet wie der Kulinarik, das man tatsächlich eruieren muss erstmal, dafür bietet sich natürlich das Sachbuch im weiteren Sinne an, obwohl ich mich da, wie Sie auch richtig sagen, damit fühle ich mich erkannt, in der Tradition der französischen stehe. Also bei Michel Onfray zum Beispiel, der tatsächlich das menschliche Sein vom Wein her zu denken vermag. Ja? Und das sind Dinge, die es eigentlich in der deutschen Literatur so nicht gibt. Ja? Und aber auch im Literarischen, also in der Fiktion, fühle ich mich doch auch eher so bestimmten Bereichen den Franzosen verbunden. Ne?
Können Sie sich noch an Ihr literarisches Debüt erinnern? Was hat Sie bewogen, diesen Schritt zu wagen, der ja immer auch einen gewissen Mut erfordert, jetzt mit dem ersten Roman, mit dem ersten literarischen Text um die Ecke zu biegen gewissermaßen?
Mut ist kein Problem für mich. Angst auch nicht. Ne? Ich will, das auch so ein Begriff, der überstrapaziert wird. Was haben wir denn zu verlieren? Also mein Gott, ich kann in Grund und Boden gerammt werden von der Kritik, aber das ist mir auch egal. Ich bin nicht davon abhängig. Ja? Man darf sich nicht davon abhängig machen. Es war eher ein privater Zusammenhang. Meine Eltern sind gestorben. Und da dieses Thema ja sehr, sehr aus einer persönlichen schon Leidenserfahrung heraus entstanden ist, was ich am Anfang aber nicht kundgetan habe. Weil ich wollte, dass dieses Buch literarisch wahrgenommen wird und nicht als eine Jammer- oder Opfergeschichte, weil dessen erwehre ich mich ja. Also es ist ein MeToo-Roman avant la lettre. Es ist vor MeToo erstanden, dieses Buch, 2017. Und eine Gegenposition zu Lolita, so sehr ich dieses Buch natürlich schätze, das ist völlig klar, Nabokov, ja, keine Frage. Aber mich hat immer aufgrund meiner eigenen Missbrauchserfahrung befremdet, dass der Leser diesem herausragenden Erzähler so auf den Leim geht und dass man sich da so verführen lässt, was also diese Macht der Sprache betrifft. Und
was natürlich auch in gewisser Weise jetzt bei Nabokov genau das Thema ist.
Ja, genau. Aber wenn Sie so etwas erlebt haben, da kommt dann irgendwann die Frage auf, vielleicht pathetischer Begriff, nach einer literarischen Gerechtigkeit. Kann ich mal eine Figur einführen, deren Perspektive vielleicht auch mal vertreten sein könnte? Wie hat sich so ein Mädchen gefühlt? Wie könnte sich so ein Mädchen fühlen? Und da muss man natürlich abstrahieren von dem eigenen Erlebten und das Ganze formen. Und diese Formung, diese Strukturfindung, das ist zum Teil herausfordernd, weil man mit den Leerstellen der Erinnerungen ja auch umgehen muss. Die müssen irgendwie abgebildet werden in irgendeiner Form. Also das war schon eine schmerzhafte Angelegenheit, aber eine ganz wichtige für mich.
Poor Dogs heißt Ihr Roman über Menschen im Finanzkapitalismus, ein anderes Thema. Und in diesem Buch wird eine Gesellschaft gezeigt, in der alles, auch das Privatleben, einer Kosten-Nutzen-Rechnung folgt. An einer Stelle heißt es, und das ist doch, wie ich finde, ein markantes Zitat, Sex war auch nichts anderes als Körperpflege. Da lacht man erstmal und dann wird es aber doch sehr ernst. Was bedeutet das für die Freiheit der Menschen, wenn Sex nichts anderes ist als Körperpflege?
Womit wir auch wieder bei der Kulinarik wären, ja? Also wenn Essen nur dafür gedacht ist, dass ich meinen Körper fit halte, indem ich Kalorien zähle, indem ich ja bestimmte Proteine messe und so weiter, dann geht dabei der Genuss verloren. Und genauso ist es natürlich, wenn Sex nur Körperpflege ist, weil es gesund ist. Ach, eine gut durchblutete Haut. Ja. Deshalb haben wir heute mal Sex. Ja, nein, das ist natürlich dem Genießen hinderlich, wenn alles einer Kosten-Nutzen-Rechnung unterzogen wird oder wenn etwas instrumentalisiert wird, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Das ist ja auch bei Poor Dogs eben der Fall.
Liebe geht durch den Magen, lautet ein altes Sprichwort, das in abgewandelter Form auch in Ihrem Buch Der Geschmack der Freiheit vorkommt. Inwieweit gibt es denn tatsächlich eine Verbindung von Kulinarik und Erotik?
Das beginnt schon damit, dass Kulinarik immer auch Verführung ist, wenn man sie zu zweit genießt. Also wenn ein Mann eine Frau bekocht und man beobachtet ihn, wie er zum Beispiel den Lachs streichelt, wie er das Fleisch berührt, wie er ein Hühnchen zerlegt auch, das ist für mich schon irgendwie, das ist schon eine gewisse Erregung dann. Denn man spielt die Verführung über Bande. Und das ist über etwas ganz Sinnliches eben, über das Essen, dass man sich einverleibt, dass man genießt, dass man zu sich nimmt. Das sind ja allein schon diese Metaphern, diese Idiome, die wir haben, die das ausdrücken.
Sie hören SWR Kultur im Gespräch mit Ute Kohn von der Frankfurter Buchmesse. Frau Kohn, Sie sind Autorin der Geschichte der Kulinarik. Der Geschmack der Freiheit heißt das Buch, das jetzt zur Messe herausgekommen ist. Welches Gericht können Sie denn im Halbschlaf kochen?
Im Halbschlaf kann ich eigentlich gar nichts kochen. Das mache ich bewusst, genauso bewusst wie Musik hören. Also zum Beispiel in Frankreich habe ich für meine Kinder oftmals eine Erbsensuppe gemacht mit Cookies Saint-Jacques. Aber das kann man in Frankreich, weil da gab es so ganz herrliche kleine Cookies Saint-Jacques, die man damit servieren konnte. Das mochten die Kinder auch, zumindest meine Tochter, mein Sohn nicht so.
Vor allem, die schmecken auch gar nicht so sehr nach Fisch, also Jakobsmuscheln jedenfalls. Kann man ja auch zunächst gar nicht als etwas Merkwürdiges wahrnehmen. Sie sind zu klein und weiß und unscheinbar, wenn man jetzt die Muscheln nicht hat dazu. Und wenn die dann in einer Erbsensuppe verschwinden, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Derzeit lasse ich mich auch gerne verwöhnen, denn meine Tochter zum Beispiel ist ja eine herausragende Pâtissière, die seit ihrem 12. Lebensjahr schon alle möglichen Rezepte ausprobiert von Cyril Lignac und Pierre Hermé. Da muss ich nur eine kleine Anspielung machen und dann wird die Mama mal verwöhnt, anstatt umgekehrt immer nur die Kinderchen zu verwöhnen.
Sie haben in Paris gelebt, derzeit wohnen Sie in Berlin. Wie unterscheiden sich diese beiden Metropolen, sagen wir mal, in kulinarischer Hinsicht?
Oh, das ist eine Frage, da muss ich jetzt aufpassen. Nein, nein, was, ich gehe kein Risiko ein. Es wird nicht in Berlin-Bashing enden, aber man hat natürlich in Frankreich viel mehr Möglichkeiten, also die richtigen Produkte zu besorgen. Ich bin ja oft in Paris. Und wenn ich da zum Markt gehe, dann weiß ich natürlich, ich gehe jetzt zum Geflügelhändler. Und dieser Geflügelhändler, der kann mir auch eine Foie gras entnerven oder der kann mir einen Kaninchenrücken entbeinen oder beim Metzger dann eben eine Lammkeule. Oh, das ist ein Vergnügen, einem französischen Metzger zuzuschauen, wie der eine Lammkeule zubereitet und bindet und schnürt. Und das ist wirklich ein ästhetisches Vergnügen schon mal. Und man hat eben alles in Reichweite. Ich weiß, dass ich eine tolle Baguette bekomme und das beste Croissant zum Frühstück. Das ist Luxus.
Und das ist natürlich in Berlin vielleicht nicht...
Aber es ist nicht teurer als wirklich. In Berlin ist das viel teurer. Das kann man in Berlin nicht machen. Wenn ich sehe, wie in Berlin in Prenzlauer Berg jemand für eine 3-Euro-Baguette ansteht. Nein, die meine Kinder verschmähen, weil es in Frankreich jeder Bäcker wirklich einfach besser kann. Und das ist das Problem an Berlin.
Allerdings muss man doch zugeben, da hat sich einiges gewandelt seit den 1990er Jahren, wenn man mal so weit zurückgeht. Also da war Berlin gewissermaßen eine kulinarische Wüste und mittlerweile kann man eigentlich erstaunlich gut essen gehen.
Aber man hat nicht den Markt, wo ich dann auch den richtigen Fisch bekomme. Und oh, heute habe ich einen tollen Apfel, heute habe ich verschiedene Apfelsorten. Das gibt es dann nicht, ja.
Vielleicht schauen wir noch mal in die Vergangenheit, in Ihre Geschichte der Kulinarik. Da geht es auch um Redewendungen aus dem Bereich des Essens, deren Ursprung wir heute kaum noch kennen. Den Löffel abgeben zum Beispiel. Wie erklärt sich diese Formulierung?
Ja, das war ursprünglich, besaßen Gäste in Herbergen keinen eigenen Löffel, sondern der hing an einem Board, an einem Holzboard. Und da borgte man sich den Löffel eben aus und man gab ihn auch ab. Und wenn man ihn für immer abgegeben hat und nicht wieder dazu griff, dann bedeutet das, dass man eben ja sein Leben beendet hat. Daher rührt auch diese Wendung.
Wenn wir schon beim Besteck sind, wie haben sich unsere heutigen Essenswerkzeuge denn entwickelt? Wann wurden die eingeführt und wie hat sich mit dem Tafelbesteck, wie wir es heute kennen, auch die Zubereitung der Speisen geändert?
Die Gabel war ja zunächst nicht üblich bei Tisch. Also Caterina de' Medici hat sie erstmals eingeführt in Italien bei einem Essen-Festmahl für ihren Sohn und später dann eben auch nach Frankreich gebracht. Und da gab es dann später dann auch diese Déjeuner à la fourchette, wo die Gabel dann auch benutzt wurde. Oder ja, vornehme Damen stocherten mit dem Gäbelchen in ein paar in der Orangerie gezüchteten Früchten. Ja, so trat dann auch die Gabel auf den Plan.
Mit der Entwicklung des Bestecks gibt es auch die Möglichkeit, sagen wir mal, ganz andere Gerichte anzubieten. Welche Bedeutung hatten denn die Speisekarten für die Fortentwicklung der Gastronomie? Und in welcher Zeit wurden sie eingeführt?
Ja, eben auch um die Zeit der Französischen Revolution, weil die Speisekarten natürlich dem Anspruch des Bürgers gerecht wurde, wählen zu können und auch zu wissen, was bekomme ich für mein Geld. Denn es war letztlich das Geld, das ausschlaggebend war für den Bürger, wie er bewirtet wird und was er sich einverleiben darf für das, was er auf den Tisch legt. Und er wollte keine üblen Überraschungen haben, denn das konnte ja vorkommen an einer Table d'hôte, wenn der Wirt eben mal sagt, okay, also heute gibt's mal eine Lammkeule und wem es nicht passt, oder ich rede jetzt fast bayerisch, also Schweinshack, so, dann begnügte man sich nicht mehr damit, sondern man hatte Ansprüche, die auch der Wirt, der Gastwirt erfüllen musste, der Restaurateur.
Nur Essen ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Speisekarten sind auf jeden Fall immer auch ein gutes Gesprächsthema. Man redet zunächst einmal über das, was da auf einen zukommt, wenn man das Studium der Speisekarten abgeschlossen hat. In welchem gesellschaftlichen Zusammenhang hat man denn die Verbindung von gehobener Gastronomie und auch Gesprächskultur erkannt?
Das war schon in der Zeit der Aufklärung. Ausgeprägt dann natürlich in der Entstehung der Gastrokritik, der Restaurantkritik mit Alexandre Grimaud de la Reynière, dem Lea Singer einen tollen Roman gewidmet hat, Die Zunge. Und das war ja auch eine absolut außergewöhnliche Figur. Also dieser Junge, der mit verkrüppelten Händen auf die Welt kommt, dem der Vater dann im Alter von 7 Jahren in der Schweiz Prothesen anfertigen lässt aus Silber. Und dieser Junge hat so ein Talent entwickelt, mit diesen künstlichen Händen umzugehen, dass er sogar fechten gelernt hat. Ne? Und durch diese schlimme Kindheitserfahrung, dass ihn die Mutter verstoßen hatte und zu einer Schauspielerin von der Comédie Française gegeben hat, hat der Junge ganz früh ein außerordentliches sprachliches Talent ausgebildet und war dann tatsächlich der erste Gastrokritiker und der erste Event-Gastronom. Er hat sich auch darüber Gedanken gemacht, wie lade ich ein? Zum Beispiel in Form von Traueranzeigen. Wo serviere ich meine Gerichte für die, das Festmahl für die besonderen Gäste? Auf Sargdeckeln zum Beispiel. Und er hat gezeigt, dass Gastrokritik mehr sein kann, als zu schreiben, die Foie Gras hat mich überzeugt, hat mich nicht überzeugt, wie das heute der Fall ist. Es ist ja also eine absolut spröde, langweilige Gastrokritik, die nicht mehr anstößig sein will, die eben sich auch wieder bescheidet, auch sprachlich. Da klingt das jetzt wieder zusammen, das Kulinarische und die schriftstellerische, die publizistische Freiheit. Ein Gastrokritiker heute beschränkt sich und ist für mich auch wahnsinnig langweilig. Also da wünsche ich mir auch mehr Experimente und ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr Piment.
Espelette oder mehr, mit mehr Schärfe. Welche Voraussetzungen waren bzw. sind nötig, damit sich halbwegs seriöse Restaurantbewertungen denn durchsetzen konnten? Das scheint mir auch relativ wichtig zu sein. Nicht nur die Gastrokritik, sondern dann auch die Einführung von Restaurantguides wie den Guide Michelin beispielsweise. Mhm. Was war da nötig, damit so etwas sich auch beim Publikum durchsetzen konnte?
Es war erstmal eine große Wahlfreiheit gegeben. Das heißt, der Bürger suchte auch eine Orientierung. Er brauchte auch eine gewisse Autorität und gleichzeitig auch eine Möglichkeit, Zeit zu sparen, indem ich eine Referenz habe. Wie kann ich jetzt hier besser auswählen, um weniger Zeit zu vergeuden? Gibt es jemanden, der zuverlässig sagt, wo ist ein gutes Restaurant?
Welches Restaurant ist ein Umweg wert?
Das
ist ja die
genau.
berühmte Formulierung.
Ja.
Ganz genau. Liegt es auch daran, dass die Leute in dieser Zeit, wo die Restaurant-Guides herausgekommen sind und so erfolgreich waren, dass die Leute mehr unterwegs waren, dass sie wirklich gereist sind, dass das Reisen auch ein zentraler, sagen wir mal, Motor war für die Entwicklung von der Hochküche?
Auf jeden Fall. Und zwar das Reisen in einem kultivierten Sinne. Das Reisen wirklich als Reisekultur. Während wir ja da gelandet sind, dass wir sagen, also ich muss von A nach B kommen und das Reisen selbst nicht mehr, wie soll es auch mit der Deutschen Bahn oder unter bestimmten Bedingungen. Ja gut, das Reisen zu genießen. Und das hat man dann natürlich gemacht. Also man hat das tatsächlich als eine kulinarische Eskapade betrachtet. Hier fahre ich mal kurz runter, nicht auf eine Autobahnraststätte, sondern zu einem kleinen Restaurant in der Gegend und genieße das schon als ein Teilevent meiner Reise.
Jetzt muss man natürlich auch ehrlicherweise zugeben, dass diese Restaurantführer auch zu einer gewissen Nivellierung von Kulinarik beigetragen haben. Es gibt dann Moden, die gewissermaßen auch von den Leitungen dieser Guides durchgesetzt worden sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, um mal die andere große Institution zu erwähnen. Ich erinnere mich an die 10 Regeln der Nouvelle Cuisine von Go und Mio. Und da gab es unter anderem die Forderung, über die ich heute doch einigermaßen lachen muss. Die lautete, du vermeidest Marinieren, Abhängen und Fermentieren. Also ich würde mal sagen, in der heutigen Spitzengastronomie sind gerade diese Methoden wieder sehr beliebt. Aber vielleicht zurück. Was ist geblieben von der Nouvelle Cuisine, die mal so hoch gefeiert wurde?
Die Nouvelle Cuisine hat sich ja auch gewandelt. Also wenn man bedenkt, dass der Bocuse zum Beispiel als ein Star gefeiert wurde und letztlich da gesagt hat, er hat schon immer mit Butter gekocht und der ist eben ein Koch, der die Lyoner Küche feiert. Also so rein wie diese 10 Gebote das vorgeben, war die Nouvelle Cuisine nie. Aber sie stand im Spirit der 68er. Es war tatsächlich ein Bruch mit den Küchen der Bourgeoisie. Man hat das erste Bild, das man mit den Stars der Nouvelle Cuisine aufgenommen hat, an der Place de la Concorde, ehemals Place de la République, aufgenommen, wo Marie-Antoinette geköpft wurde. Also damit hat man klar gesagt, Schluss jetzt mit diesem Ancien Regime, wir machen was Neues. Und es war natürlich auch, was ja die 68er auch gefeiert haben, eine gewisse Natürlichkeit. Also ich würde sagen, was ist geblieben? Dieser Strang, es gibt zwei Stränge in der Geschichte der Kulinarik. Das eine ist, den Gaumen zu erfreuen, Delektare. Und das andere sind diese Maisons de Santé, die es von Anfang an gab. Es gab den Herrn Boulanger in der Revolutionszeit, der den Gaumen erfreuen wollte. Und es gab Mathurin Rose de Chantoiseau, der von einem Haus der Gesundheit sprach. Und dieser Strang, Haus der Gesundheit, der ging über die Nouvelle Cuisine weiter und hat heute natürlich auch noch Verfechter. Eben, was dann auch wieder zu dieser Einengung, zu dieser Kontrolle, zu diesem Schuhriegeln der Gelüste führt. Also es ist durchaus etwas geblieben. Man darf sich nicht nur auf diese 10 Gebote dann beziehen. Ne?
Was für, sagen wir mal, Modeerscheinungen oder ganz neutral formuliert, was für kulinarische Bewegungen sind dann Ihrer Meinung nach derzeit maßgeblich in der Restaurantkultur?
Eigentlich eine Rückkehr zum Ursprünglichen, zum Unbehandelten tatsächlich, was wir da auch wieder haben, also eine natürliche Küche. Man mokiert sich fast darüber, über die Molekularküche und ach mein Gott, das war ja also albernes Zeug. Und das finde ich aber auch nicht richtig, dass man jetzt wieder das scheinbar Natürliche so feiert. Natur ist immer Couture. Das ist absurd. Ich finde, man könnte schon eigentlich fast mal wieder einen Blick werfen auf die Molekularküche, um zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es denn tatsächlich noch? Wie können wir neu gestalten? Wie können wir Verbindungen herstellen? Wie dieser tolle Koch Hervé Thys, der Franzose, der eben eine Notenküche erfunden hat, der wirklich komponiert mit Geschmacksrichtungen. Also so wie ein Musiker eben auch eine Melodie komponiert. Das sind doch alles ganz originelle Dinge, die man vielleicht auch mal wieder aufs Tapet bringen könnte.
Mein Eindruck ist ohnehin, dass das sehr länderspezifisch ist. Die sogenannte Molekularküche, muss man ja fast sagen, die mit Ferran Adria gewissermaßen einen Hype erlebt hat. Man erinnert sich daran, da war es ja nahezu unmöglich, in seinem Restaurant El Bulli überhaupt einen Tisch zu bekommen. Da musste man monatelang sich darum bewerben und dann war nicht sicher, dass man tatsächlich mal einen Slot ergattert hat. Dass diese Art von Technik mittlerweile gewissermaßen Standard sind in der gehobenen Küche. Es wird nicht mehr so extrapoliert, es wird nicht mehr so in den Vordergrund gestellt. Aber wenn man in Spitzenrestaurants beispielsweise in Spanien unterwegs ist, würde ich mal behaupten, ist das, was man so unter Molekularküche subsumiert, also kleine Kügelchen, die gelifiziert sind und solche kleinen, nicht nur schmackhaften, sondern auch vom Gaumengefühl her sehr witzigen kleinen Appetithäppchen, die sind in Spanien absolut Standard. Mhm. Insofern ist das nicht auch eine Erkenntnis aus der Geschichte der Kulinarik, dass es im Grunde genommen immer weitergeht, dass immer was dazukommt und das Schlechtmachen vergangener kulinarischer Ideale eigentlich sowas ist wie Ideologie oder einfach schlechtes Gerede, oder gibt es auch gute Gründe, dann wieder zurückzukehren zu den Naturprodukten? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein interessanter Gedanke und der bestätigt sich ja auch bei anderen, bei politischen Ereignissen, zum Beispiel in der Französischen Revolution. Es ist nicht nur der radikale Bruch, die blutige Angelegenheit, sondern es ist eben auch eine Tradition, die trotzdem wieder den Weg in die Zukunft findet. Es sedimentiert etwas, wir greifen etwas auf, wir stocken auf etwas auf, aber es ist dann natürlich auch eine Frage der Perspektive, auf was wir unser Augenmerk richten, auf den Bruch oder auf das Tradierte. Und das ist durchaus eine Modeerscheinung.
Wir sind ja auf der Frankfurter Buchmesse und die Kulinarik ist seit Jahrzehnten ein, würde ich mal sagen, florierendes Segment auf dem Buchmarkt. Wann kamen denn die ersten Kochbücher für die breite Masse auf den Markt und für wen wurden sie geschrieben?
Ja, die kamen schon früh im 16. Jahrhundert zum Beispiel, gab es schon wirkliche Bestseller-Kochbücher. Die wurden auch breit rezipiert, aber natürlich meist auch von den Köchen, die in Adelshäusern beschäftigt waren, ne? Aber Italien zum Beispiel, Bartolomeo Scappi, ein ganz berühmter Renaissance-Koch, der wäre heute ein Star-Koch, ja. Der hat schon sehr früh sein eigenes Antlitz vermarktet und die ersten Merchandising-Produkte, könnte man da schon sagen. Also das war schon in dieser Zeit, in der Neuzeit, dann mit dem Buchdruck natürlich eine Möglichkeit, auch das eigene Profil zu vermarkten oder auch anderen die Kochkünste angedeihen zu lassen, ne.
Haben Sie ein Lieblingskochbuch?
Das ist für mich eher emotional. Also, und zwar so ein Kochbuch von meiner Mutter aus den 60er Jahren. Hedwig Maria Stuber, ich helfe dir kochen oder sowas, ja? Ja, da liegen Rezepte von meiner Mutter drin. Da hat sie Anmerkungen gemacht. Ich sehe, wie sie da nachgeguckt hat, wie mache ich jetzt den besten Strudelteig oder wie backe ich jetzt das. Das hat immer eine emotionale Komponente für mich, ja? Kürzlich habe ich eine Lesung gemacht, da hat mir jemand ein historisches Kochbuch geschenkt von 1906 von Scheibler. Das ist auch so eine wirklich eine traditionelle Hausfrauenrolle, aber es ist amüsant. Also mich interessieren historische Kochbücher. Vielleicht. Das finde ich schon faszinierend. Aber es gibt ja Unmengen auch an wunderbaren neuen Kochbüchern. Da bin ich eher auf die Patisserie spezialisiert. Also so eine Mousse au Chocolat von Pierre Hermé, da habe ich ein Jahrzehnte erprobtes Rezept und das ist wunderbar.
Was für Schokolade nehmen Sie, wenn ich fragen darf?
Wollen wir das jetzt sagen? Velrhona?
Naja, ich wollte nur wissen, ob das immer noch so der Goldstandard ist, gewissermaßen.
Naja, eher so. Aber der familiäre wahrscheinlich.
Vielleicht werden wir am Ende nochmal ganz grundsätzlich. Was ist oder was wäre nötig, um kulinarische Freiheit, so wie Sie sie verstehen, zu erleben? Muss man in die Ferne reisen? Reicht ein Kochbuch? Wann ist kulinarische Freiheit möglich?
Kulinarische Freiheit ist möglich, wenn wir den Zwang nicht nur als einen Gegner betrachten, wir sind von genug Zwängen umgeben, sondern unsere Möglichkeiten und den Zwang auch als eine Herausforderung betrachten, wie wir unseren Handlungsspielraum gestalten können. Und dass es auch etwas Positives sein kann, wenn wir unsere Affekte zähmen, unsere Triebe einhegen in gewisser Weise oder zumindest denen eine Form verleihen. Wenn man das Äußere und den beschränkten Spielraum immer nur als Gefahr betrachtet, dann neigt man zur Untätigkeit. Und dann nutzt man überhaupt nicht seine Freiheit. Genau, auch am Herd. Und das wäre eine Möglichkeit, dass man sich löst eben von dieser Gefahr der Selbstunterjochung und dass alle möglichen Gefahren und Zwänge auf einen eindrängen und man derer nicht mehr Herr wird.
Was ist denn für Sie die drängendste Gefahr oder die gefährlichste Einschränkung am Herd?
Dass mir jemand ins Handwerk pfuscht. Nein, dass mir jemand vorschreibt, welche Zutaten ich zu benutzen habe, wo ich einkaufen soll. Das ist eine individuelle Entscheidung. Darin drückt sich ja auch viel Liebe aus, desjenigen, der kocht, der seine Kunst verwirklichen will mit einer speziellen Technik. Und diesen Gestaltungs- und Freiraum, den soll er in Gänze ausschöpfen können. Wie gesagt, immer was privat auf dem Teller ist, ist unsere eigene Angelegenheit. Wir müssen uns nur bewusst sein, dass es eben auch rückkoppelt mit der Gesamtgesellschaft.
Das sagt Ute Kohn, Schriftstellerin und Journalistin. Frau Kohn, vielen Dank für das Gespräch, das wir auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet haben.
Herzlichen Dank für die Einladung.